Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom Medhoch II Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Menschen mit Lernschwierigkeiten und Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Ich werde immer vergesslicher. Sind das schon Anzeichen einer Demenz? Mein Mann hat eine Demenz und will immer noch Auto fahren. Ich mache mir Sorgen, dass etwas passiert. Ich pflege meine Mutter und bin berufstätig. Wo finde ich Hilfe und Unterstützung? Das Alzheimer-Telefon ist ein bundesweites Beratungsangebot für Menschen mit Demenz, für Angehörige sowie für alle, die sich beruflich oder ehrenamtlich engagieren. Geschulte Beraterinnen und Berater sind für Sie da. Wenn Sie zum Beispiel Fragen haben zum Krankheitsbild, zum alltäglichen Umgang mit einem demenzerkrankten Familienmitglied, zu rechtlichen und finanziellen Aspekten und zu Entlastungsmöglichkeiten. Auf Wunsch auch anonym. Das Alzheimer-Telefon ist erreichbar von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 030 259 379514. Übrigens, auch eine Beratung per E-Mail ist möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-alzheimer.de.
Zu der Gruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten gehören alle Menschen, die früher als geistig behindert bezeichnet wurden. Es gibt relativ viele Erkrankungen in der Behindertenhilfe und da gab es diesen Überbegriff. Und als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, sind wir sehr schnell auf das Netzwerk People First gestoßen. Das ist eine Gruppe von Menschen mit Behinderung, die für sich einsteht und sagt, wir möchten nicht als geistig behindert bezeichnet werden, weil das legt immer nahe, als wenn wir doof wären und als wenn wir nichts könnten. Wir brauchen andere Zugänge, möglicherweise mehr Zeit, um etwas zu lernen, und wir möchten von anderen als Menschen mit Lernschwierigkeiten bezeichnet werden. Und ich finde, es ist auch ein Gebot des Respekts, das anzunehmen und auch so weiterzutragen.
Das ist Christina Kuhn. Sie ist Geschäftsführerin der Demenz Support Stuttgart GmbH, Zentrum für Informationstransfer. Sie und ihre Kollegin und Co-Geschäftsführerin Dr. Anja Rutenkröger beschäftigen sich schon seit 20 Jahren mit dem Thema Demenz bei Menschen mit Lernschwierigkeiten. Vor allem betroffen sind Menschen mit Down-Syndrom.
Wissenschaftliche Erkenntnisse geben an, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, und hier nimmt man wirklich die ganz große Gruppe, ein 3- bis 4-fach höheres Risiko haben. Wenn man sich Menschen mit Down-Syndrom anschaut, dann ist es jede und jeder Zehnte im Alter 40 plus. Im Alter 50 plus ist eine Person von 3 und über 60 sind es 2 Personen von 3. Also man merkt irgendwie, dass es sukzessive ansteigt. Insgesamt sagt man, dass Menschen mit Down-Syndrom ein 90-prozentiges Risiko haben, eine Demenzerkrankung zu entwickeln.
In Deutschland leben etwa 30.000 bis 50.000 Menschen mit Down-Syndrom und, wir haben es gehört, die Wahrscheinlichkeit, dass diese schon früh eine Demenz entwickeln, ist sehr hoch. Das stellt die Werkstätten, die Wohngruppen und die Angehörigen vor massive Herausforderungen. Darum geht es in dieser Sendung. Die 68-jährige Brigitte Mikeski wohnt nahe der ostfriesischen Küste. Ihre Tochter Jeanette, heute 44 Jahre alt, hat sie als Pflegekind im Alter von 6 Jahren aufgenommen. Jeanette, die mit Down-Syndrom lebt, hat mittlerweile eine Demenz, wenngleich diese nicht diagnostiziert ist.
Jeanette ist eigentlich von Grund auf relativ fröhlich, wenn sie in einem sicheren Umfeld ist. Wenn sie woanders ist, ist sie völlig anders. Sie zieht sich zurück, sie kommuniziert fast gar nicht. Wenn sie aber Vertrauen zum Menschen gemacht hat, dann ist sie fröhlich, sie lacht gerne, macht auch viel Blödsinn. Sie ist ein absoluter Harry Potter-Fan und Harry Potter-Kenner und ein Schlagerfreak. Also Schlager gehen ihr über alles und sie singt auch ganz gerne für sich alleine und tanzt auch für sich alleine. Und all diese positiven Dinge, die sie eigentlich hatte, die gehen jetzt langsam zurück. Also das wird weniger.
Aufgrund ihrer Erfahrungen im Kleinstkindalter ist für Jeanette die Ablösung von ihrer Pflegemutter extrem schwierig. Wohnungen sind eh kaum zu finden.
Heimplätze gibt's nicht mehr. Betreutes Wohnen ist sehr, sehr eingeschränkt. Und somit lebt sie jetzt neben mir.
Frau Mikeski ist Heilpädagogin und mittlerweile Vorsitzende des Vereins Lebensanker e.V., der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Mehrfachbehinderungen betreut.
Wir haben hier ein Reihenhaus gebaut mit 5 Wohnungen und 6 Personen. Sie hat einen eigenen Teil, ich habe meinen eigenen Teil, aber es gibt eine Tür, die unsere Wohnung verbindet. Und somit bin ich immer da. Da ihre Sprache sehr schwierig ist und kaum sie jemand versteht, braucht sie mich natürlich immer als Übersetzer und Dolmetscher. Und durch ihre Pflegekinderfahrung ist sie sehr, sehr ängstlich und spricht auch sehr wenig. Und da bin ich der ständige Motor und muss sehen, dass sie auch in Gruppen geht, dass sie mit anderen sich unterhält. Ohne mich wäre sie völlig aufgeschmissen. Und Fremde oder andere Mitarbeiter, die sie nur stundenweise sehen, die verstehen ihre Sprache nicht.
Der Lebensanker e.V. kann mit diesem Haus und seiner Arbeit strukturelle Defizite in dieser ländlichen Region ein klein wenig auffangen. Aber natürlich nicht alle. Das beginnt schon damit, dass es ganz schwierig bis unmöglich ist, eine Diagnose zu erhalten.
Ostfriesland ist weit weg vom Schuss und ein medizinisches Zentrum für erwachsene Behinderte gab es hier einfach noch nicht. Inzwischen gibt es die, aber sie steht dort auf der Warteliste auf Platz 440 oder sowas. Also hatten wir da keine Chance. Hier habe ich versucht, Neurologen zu finden, was unendlich schwer ist. Was mir bisher nie bewusst war, dass auch Neurologen sich auf ihre Spezialgebiete spezialisiert haben, aber nicht auf Menschen mit Down-Syndrom. Wir müssten eine Liquoruntersuchung machen oder ein MRT, aber dafür kriege ich gar keine Überweisung. Mir blieb also nichts anderes übrig, als im Internet zu forschen und zu suchen, Berichte zu lesen.
Am LMU-Klinikum in München gibt es eine Sprechstunde für Erwachsene mit einem Down-Syndrom, die sich auf die Diagnostik und interdisziplinäre Betreuung von Alzheimer, Demenz und verwandter kognitiver Störungen spezialisiert hat. Diese Anlaufstelle wird immer wieder genannt. Aber man kann sich vorstellen, dass ein Termin dort nicht schnell zu bekommen ist. Und eine Reise quer durch die Bundesrepublik ist für Jeanette ganz schwer zu machen.
Dann wäre sie so erschöpft, dann müssten wir wahrscheinlich erst mal 2 Wochen Urlaub da anmelden. Ich sehe ja die Anzeichen und da bin ich mir ganz sicher, wenn ich das auch mit dem Hausarzt hier bespreche und wir das abgleichen, dann ist es so, an den Beobachtungen merkt man das einfach.
Leider sind Frau Mikeski und ihre Tochter beileibe nicht die einzigen, die erleben, dass es nicht einfach ist, Ärztinnen und Ärzte zu finden, die eine Demenzdiagnose bei Menschen mit Down-Syndrom stellen können. Dementsprechend ist es schwer, den Ort zu finden, an dem Menschen mit Down-Syndrom und Demenz die medizinische Versorgung bekommen, die ihnen zusteht. Deshalb wurde von 2022 bis 2025 ein Projekt mit dem Titel Zugang zur Diagnostik und Therapie demenzieller Erkrankungen bei Menschen mit einem Down-Syndrom unter der Leitung des Lehrstuhls für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen mit einigen Partnern durchgeführt. Dazu gehörte auch die Goethe-Universität Frankfurt. Dort ist die Diplompsychologin Dr. Valentina Teski stellvertretende Leiterin vom Arbeitsbereich Altersmedizin am Institut für Allgemeinmedizin. Mit diesem Projekt wurden Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung sowohl in Diagnostik als auch in Therapie entwickelt. Dringend notwendig. Frau Mikeski aus Ostfriesland steht mit ihrer Erfahrung nicht alleine.
Tatsächlich ist es so, wir haben ja für das ganze Projekt verschiedene Methoden angewendet, um rauszufinden, wie ist denn der Ist-Zustand, wie ist der Soll-Zustand, was sollte verbessert werden. Und bei uns am Institut für Allgemeinmedizin, wir haben sehr viele Forschungspraxen, wir haben ein ganz großes Netzwerk von Hausärztinnen und Hausärzten und haben die auch alle gefragt und es gab von niemandem eine Rückmeldung, ja, wir haben Patienten mit Down-Syndrom oder ja, wir haben sogar Patienten mit Down-Syndrom und Demenz. Also faktisch kenne ich noch nicht mal eine Praxis, die diese Patientenzielgruppe hat. Und natürlich kann man Aufklärung betreiben und kann da vielleicht unseren entwickelten Leitfaden aufhängen. Wir haben da das mit so einem Poster ganz schön gemacht. Aber ich befürchte, im Moment ist es so, dass die Betroffenen selber sich eher noch an ihre medizinischen Versorgungszentren hängen, weil sie sich in den anderen fachärztlichen Praxen einfach nicht gut aufgehoben fühlen.
Das übliche Demenz-Screening funktioniert bei Menschen mit Down-Syndrom nicht.
Weil Menschen mit Down-Syndrom und einer Demenz eine andere Patientenzielgruppe sind. Für die gibt es keine Normwerte. Also wenn wir ein normales Demenz-Screening anbieten, dann hat man das vorher an ganz vielen Betroffenen durchgeführt. Man hat Mittelwerte und Standardabweichungen ermittelt und kann dann eben sagen, also wenn man so viel Prozent der Aufgaben gelöst hat, ist es noch altersentsprechend. Wenn es weniger sind, dann gibt es einen Hinweis auf eine Demenz. Und Menschen mit Down-Syndrom und Demenz, von denen haben wir teilweise gar keine Basisausgangswerte. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie die kognitive Leistungsfähigkeit vor dem Eintritt der Demenz war. Und die klassischen Demenz-Screenings sind häufig erst normiert ab 65 Jahren. Und Menschen mit Down-Syndrom und Alzheimer-Demenz sind wesentlich jünger. Das heißt, das ist schon ein Ausschluss. Und häufig haben wir ja auch bei Menschen mit Down-Syndrom sprachliche Barrieren von Anfang an schon. Generell Konzentrationsschwierigkeiten, Schwierigkeiten, komplexe Anweisungen zu verstehen. Und das Demenz-Screening für die allgemeine Bevölkerung, das ist so aufgebaut, dass sie teilweise das schon gar nicht machen könnten, selbst wenn gar keine Demenz vorliegt. Im hausärztlichen Setting ist es gar nicht bekannt, dass es spezielle Testverfahren auch für Menschen mit Down-Syndrom und Demenz gibt.
Wir kommen später noch auf einen Test, der speziell für Menschen mit Down-Syndrom entwickelt wurde. Aber zunächst mal ein paar Hinweise auf Differentialdiagnostik am Anfang, um andere mögliche Ursachen für die Symptome auszuschließen.
Also liegt eine neu dazugekommene Hör- oder Sehminderung vor? Hat jemand vielleicht Aggressionen, weil er wahnsinnige Schmerzen hat, weil er vielleicht einen verschobenen Rückenwirbel hat? Oder so. Dann die Hormone müssen kontrolliert werden. Liegt vielleicht eine Epilepsie noch dazu vor oder gab es vielleicht sogar einen Schlaganfall, der nicht entdeckt wurde? Sind die Betroffenen selber vielleicht auch depressiv? Also da muss man natürlich auch schauen, ob es Stoffwechselschwierigkeiten gibt, vielleicht auch eine Schilddrüsendysfunktion. Also das sind alles differentialdiagnostische Maßnahmen, die dringend abgeklärt werden müssten.
Vergleicht man Symptome und Verlauf einer Demenz zwischen Menschen mit Down-Syndrom und der Gesamtbevölkerung, gibt es viele Übereinstimmungen, aber auch einige Unterschiede. Christina Kuhn.
Die Symptome, die in der Gesamtbevölkerung auftreten, sind vergleichbar. Sie geraten einfach nicht so schnell in den Blick, aber es gibt auch Unterschiede, die wirklich herausstechen. Und zwar, das hat man wissenschaftlich gut nachgewiesen, dass ungefähr 75% der Personen mit Down-Syndrom, die später eine Demenzerkrankung entwickeln, epileptische Anfälle aufweisen. Die treten meistens früh auf und werden vielleicht als sogenannte Absenzen gar nicht wirklich wahrgenommen. Eine Absenz, das ist so ein kurzer Moment zwischen 5 und 20 Sekunden, in denen eine Person nicht ansprechbar ist. Das ist ein Unterschied. Und im Verlauf kann man auch einen deutlichen Unterschied feststellen, während Alzheimer-Erkrankung in der Gesamtbevölkerung ja eine relativ lange Entwicklungszeit hat, man spricht zwischen 10 und 15 Jahren, ist das durchschnittlich bei Menschen mit Down-Syndrom wesentlich schneller, also 4,5 Jahre. Das sind alles statistische Werte. Und wenn man dann bedenkt, dass vielleicht die ersten Symptome gar nicht wahrgenommen werden, sondern nach 2 Jahren vielleicht das Umfeld stutziger wird und Verhaltensveränderungen oder auch bestimmte Symptome also mehr in den Blick nehmen, dann ist natürlich eine rasante Zeit, in der sich so eine Demenzerkrankung entwickelt und das Umfeld eigentlich kaum hinterherkommt.
Eine Diagnose zu erhalten, wir haben es gehört, ist schwierig. Frau Mikeski, die Mutter von Jeanette, vertraut auf ihr Gefühl und den Austausch mit anderen Angehörigen. Was hilfreich sein kann, ist ein Testverfahren, das Frau Kuhn und ihre Kollegin aus dem englischsprachigen Raum nach Deutschland gebracht haben.
Wir haben ja die Literatur aus dem internationalen Raum gescannt und ausgewertet und sind da auf ein interessantes Instrument gestoßen, nämlich also auf Englisch Early Detection Screen for Dementia heißt Früherkennung bei Menschen mit Down-Syndrom und Demenz. Und dieses Instrument basiert eigentlich auf einer Fremdbeobachtung. Das heißt, Menschen entweder im Wohnumfeld oder auch in der Familie, die die Person gut kennen, werden hier ganz strukturiert mit Beobachtungen durchgeleitet, ob sich Veränderungen eingestellt haben. Und dieses Instrument, das kostenfrei übrigens zur Verfügung steht, auch in mehreren Sprachen, hilft, Beobachtungen zu strukturieren und im Verlauf der Zeit zu vergleichen. Das heißt, man setzt es eigentlich zum Leistungshoch ein. Es gibt unterschiedliche Aussagen, aber ich würde jetzt mal sagen, Anfang 30, Mitte 30. So, und dann wird es jährlich wieder hervorgeholt und es wird neu eingeschätzt, ob sich Veränderungen eingestellt haben.
Ein Beispiel. Eine Person kann sich nicht selbstständig anziehen. Wenn das schon immer so war, kann das abgehakt werden. Und dann werden Veränderungen vermerkt, zum Beispiel, dass diese Person bislang Anleitung brauchte, sich nun aber nicht mehr das Hemd zuknöpfen kann, was früher funktionierte.
Dann hat sich ihr Symptom verschlechtert. Wenn das aber so war, dass eine Person schon immer selbstständig das durchführen konnte und jetzt stellt man plötzlich fest, dass das Ankleiden also nimmer selbstständig durchgeführt werden kann, dann ist es ein neues Symptom. Und das sind die Indizien, die vielleicht auf einen beginnenden dementiellen Prozess hindeuten können.
Eine Basisuntersuchung, so ab den 30ern, vielleicht auch 40ern und dann einmal im Jahr den Fragebogen durchgehen, macht absolut Sinn, findet auch Frau Teske von der Uni Frankfurt.
Dass man einen Ausgangswert hat. Dass man sagen kann, also mit 40 waren die Werte so und so, die Konzentrationsfähigkeit so und so, Sprache so und so und das hat sich jetzt innerhalb von 5 Jahren so und so viel Prozentpunkte verschlechtert oder ist gleich geblieben. Dass man auch sagen kann, hier haben wir ja schon Symptome, die könnten für eine Alzheimer-Demenz sprechen. Wenn wir keinen Basiswert haben, dann ist es so ein bisschen Stochern im Nebel, weil man nicht genau weiß, ja, ist es jetzt schlechter geworden? Oder war das schon immer so?
Wir setzen Ihnen den Fragebogen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. In den Werkstätten und Wohngruppen, in denen viele Menschen mit Down-Syndrom arbeiten oder leben, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun zunehmend mit Demenz konfrontiert, wofür sie nicht ausgebildet sind. Adelina Berischer arbeitet beim Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein. Die Pflegefachfrau und Pflegewissenschaftlerin ist dort unter anderem für dieses Thema zuständig und sie erlebt eine verstärkte Nachfrage nach Fortbildungen.
Weil die Mitarbeitenden halt eben meinten, wir wissen gar nicht, wie wir jetzt damit umgehen sollen und irgendwie sind hier unsere Rahmenbedingungen auch gar nicht angepasst an diese Menschen. Was können wir jetzt tun? So, deswegen macht es eher den Eindruck, dass der Wandel zwar spürbar ist, aber dass ja die Einrichtungen wahrscheinlich noch nicht flächendeckend leider natürlich dann eben auch darauf vorbereitet sind. Deswegen würde ich auch dafür plädieren zu sagen, Menschen, die beispielsweise eine Ausbildung machen, es sind ja häufig eben auch Sozialpädagoginnen, die dann in Werkstätten oder Ähnlichem arbeiten, dass natürlich auch da das Thema Demenz auch, finde ich, auch nochmal in Ausbildung oder Weiterbildung einfach mehr im Fokus stehen sollte.
Die Werkstätten und Wohngruppen stehen vor ziemlich großen Herausforderungen.
Also zum einen ist es natürlich erstmal die Veränderung frühzeitig festzustellen. Das ist schon mal so der erste ziemlich wichtige Aspekt. Inwieweit verändert sich jetzt was bei dem Menschen? Ist das jetzt ein Symptom der geistigen Behinderung oder ist das jetzt vielleicht auch schon ein Warnzeichen einer Demenz? Und das eben so voneinander abzugrenzen, man spricht da oft von so einer diagnostischen Überschattung, dass man eben nicht so ganz feststellen kann, ist es jetzt noch die geistige Behinderung oder ist es eben vielleicht schon die Demenz?
Dass es eine riesige Herausforderung ist, überhaupt eine Diagnose zu bekommen, das haben wir bereits gehört. Aber selbst wenn die Diagnose gestellt wurde, fragen sich die Institutionen, wie teile ich das mit?
Das wurde mir eben als Beispiel herangetragen in einer Schulung, wo die Kolleginnen eben meinten, dass sie in ihrer Wohngruppe eben eine Dame mit einer diagnostizierten Demenz haben und sie sich jetzt zum einen unsicher waren, sollen sie das der Person, der betroffenen Person mitteilen? Und inwieweit teilen sie das eben auch anderen Mitbewohnern oder Werkstattmitarbeitenden mit? So, die ja vielleicht auch eine kognitive Einschränkung haben und man das natürlich dann eben ja auch nochmal zielgruppenspezifisch eben erklären müsste, was eine Demenz ist. Und da ist immer meine Antwort auf jeden Fall, also Kommunikation ist immer gut. Und natürlich sollten die Menschen selber auch darüber informiert werden, dass sie eine Demenz haben. Und auch das Umfeld natürlich. Natürlich muss das auf angepasste Art und Weise funktionieren und auch sicher ja sehr empathisch unter Berücksichtigung von Bezugspersonen natürlich auch und nicht einfach so zwischen Tür und Angel.
Der Demenz Support Stuttgart hat ganz wunderbare Materialien entwickelt, die wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de setzen. Das sind unter anderem zwei Hefte in leichter Sprache. Eines zum Thema, was ist eine Demenz, das gut geeignet ist für Werkstätten und Wohngruppen, sowohl für Menschen mit Demenz als auch ihre Kolleginnen oder Mitbewohner. Und das Heft Hat Mama eine Demenz, das sehr hilfreich ist für Menschen mit Lernschwierigkeiten, die bei ihren manchmal hochaltrigen Eltern leben. Frau Kuhn und ihre Kollegin haben auch Methoden und Materialien für Gruppen von Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt, um Demenz begreiflich zu machen und Verständnis dafür zu wecken, dass Verhalten sich verändern kann.
Wir haben versucht, es so konkret wie möglich zu machen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Handlungsausführungen. Wir machen uns ja keinen Moment Gedanken darüber, wie man sich die Schuhe bindet, wenn man es mal kann, oder wie man einen Kaffee aufsetzt. Und das haben wir aufgedröselt. Das heißt, wir haben eine Runde gemacht, wir machen mal einen Kaffee mit der Kaffeemaschine. Und jeder einzelne Schritt unserer Fortbildungsteilnehmenden sollte genau darauf achten, was jetzt passiert. Also, ich muss natürlich den Deckel vom Wasserbehälter öffnen, um Wasser einzufüllen. Oder ich muss den Filter einlegen und dann den Kaffee reingeben und dann das Fach wieder schließen, sodass ein Kaffee durchlaufen kann. So, das war die erste Runde. Und diese Schritte haben wir auf Karten geschrieben und haben in der zweiten Runde dann diese Karten durcheinander gemischt. Und jeder der Teilnehmerinnen durfte sich eine Karte ziehen und hat sozusagen den Gedankenschritt laut vorgelesen. Und was so auf der Hand liegt, ist, dass einiges durcheinander gerät. Und das Ergebnis ist eben kein Kaffee auf dem Tisch, sondern es gibt eine Pfütze auf dem Tisch, weil das Wasser eingeschüttet wird, bevor man den Tankdeckel geöffnet hat. Oder man hat das Filterfach nicht geöffnet und hat den Filter oben drauf gelegt. So, und das können Teilnehmende sehr gut nachvollziehen, dass hier irgendwas nicht mehr stimmt, dass was durcheinander gerät. Und das wieder können sie verbinden dann, was passiert hier eigentlich? Ja, die Reihenfolge stimmt nicht, da hat jemand Stress, da gerät was völlig durcheinander und das hat mit einer Demenzerkrankung zu tun. Es klappt was nicht mehr. Das war eine gute Erfahrung für die Teilnehmenden und wir haben natürlich mehrere Bausteine gehabt. Wir haben eine Gedächtnisbox, wo man mal Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis tatsächlich mit Schubladen verzahnt und dann feststellt, wir geben eine Kurzzeitgedächtnis-Info rein und dann öffnen wir sie wieder und die Info ist weg. So, und immer mit dieser Rückkopplung, was passiert eigentlich, wenn einfache Information jetzt plötzlich weg ist. Was macht das mit uns? Das macht uns ungehalten, das macht uns ärgerlich, dass es uns nicht einfällt. Und so haben wir das Schritt für Schritt aufgebaut, damit das Umfeld besser verstehen lernt, wie es Menschen mit Down-Syndrom oder generell mit einer Demenzerkrankung geht.
In den Werkstätten oder Wohngruppen kommt häufig die Frage auf, wann Menschen mit Demenz ausziehen bzw. mit der Arbeit aufhören müssen, da sie nicht vorbereitet sind. Keine gute Lösung. Zum einen ist ein solcher massiver Wechsel nicht gut für die Menschen, zum anderen sind klassische Senioreneinrichtungen nicht auf Menschen mit Down-Syndrom eingerichtet und passen ja auch vom Alter nicht. Einrichtungen speziell für Menschen mit Down-Syndrom und Demenz sind so gut wie nicht zu finden.
Ich hatte eine Schulung vor ein paar Wochen mit einer Einrichtung und die erzählten mir jetzt eben, dass sie so einen speziellen Seniorinnenbereich eben auch einrichten wollen, der dann auch für Menschen mit Demenz eben geeignet ist, wo sie eben auch nochmal jetzt eben die Rahmenbedingungen, sei es bei Milieugestaltung und Ähnlichem, nochmal ganz neu angehen wollen. Aber ich glaube auch einfach, da müssen neue Konzepte her, ne? Da muss man sich halt mit beschäftigen.
Beim Arbeitsplatz ist es ähnlich.
Für Menschen mit Down-Syndrom ist der Arbeitsplatz sehr identitätsstiftend und hat viel mit Selbstwerterfahrung zu tun. Das heißt, wenn jemand aufgrund einer Demenz ausscheiden muss in der Werkstätte, weil die Leistung nicht mehr erbracht wird, dann macht es was mit den Menschen. Unser Ansatz ist es, hier den Arbeitsplatz so anzupassen, dass die Person in ihrem Umfeld, im Kreis der Arbeitskolleginnen dabei bleiben kann, die Arbeit aber leichter ist oder es Sortierarbeiten sind. Das muss auch keine Arbeit mehr sein, die leistungsorientiert ist, die verwertbar ist, sondern es geht hier einfach um Teilhabe, dabei bleiben, den Lebensrhythmus noch so lange zu halten, wie er gewohnt war und wie es für die Menschen gut ist. Es gibt einige Werkstätten, die dann noch ein Gruppenangebot machen, das heißt, die Menschen sind in der Werkstatt, haben aber mehr Ruhephasen, um diesen Tag auch gut durchstehen zu können. Und die sind dabei, aber sie sind quasi nimmer im Werkstattbetrieb als Arbeitnehmende, so wie die anderen, eingeplant. So im Wohnumfeld, es ist von uns auch ein Anliegen, dass neue Konzepte auch entwickelt werden, um dieses In-Place-Progression, das heißt dort, wo der Mensch wohnt, so weiterzuentwickeln, dass keine Verlegung stattfinden muss, sondern dass das soziale Umfeld erhalten bleibt. Und man muss hier einfach auch nochmal mitdenken, dass die Menschen ja keine Familie gegründet haben. Also das heißt, das soziale Umfeld ist ein Teil ihrer persönlichen Familie, aber auch das Leben mit Mitbewohnenden, mit Freundschaften, die geschlossen wurden und teilweise auch mit Mitarbeitenden, die quasi wie ein Familienersatz sind. So, und das soll doch so lang wie möglich erhalten bleiben. Aber dazu braucht es eine Anpassung.
Diese Anpassungen im konkreten Wohnumfeld sind zum Beispiel eine reduzierte Geräuschkulisse, kleinere Gruppengrößen, eine 24-Stunden-Betreuung, Bodenbelege, die keine Farbwechsel haben, Speisen im Angebot, die auch mit den Händen gegessen werden können und so weiter. Es sind Anpassungen auf allen Ebenen.
Die Anpassungen sind dazu da, ein anregendes, ein sicheres, aber auch ein beruhigendes Umfeld zu gestalten. Und eigentlich tun sich Einrichtungen der Behindertenhilfe gut, von vornherein in die Richtung zu denken.
Diese Konzepte sind international viel bekannter als in Deutschland. Deswegen gibt es auch zwei englische Begriffe dafür. Aging in place, also Altwerden im vertrauten Umfeld, und Place Progression, das heißt Veränderungen am gleichen Ort. Frau Kuhn und Frau Dr. Rutenkröger haben aufgrund der viel besseren internationalen Forschungslage 2018 ein Buch mit dem Titel Risiko Demenz für Menschen mit Lernschwierigkeiten veröffentlicht, das die Ergebnisse internationaler Studien zusammenfasst. Damit wollen sie das Know-how in die Praxis bringen und vor allem neue Wohnkonzepte auch in Deutschland voranbringen. Sehr empfehlenswert und zu finden in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Für Eltern, die ja meist selbst alt sind, wenn die Kinder mit Down-Syndrom eine Demenz entwickeln, ist es eine unglaubliche Belastung, wenn sie dann zu Pflegenden werden. Brigitte Mikeski ist da ganz klar. Eltern müssen mutiger werden.
Mehr fordern, auch in den Einrichtungen. Viel mehr spezialisierte Gruppen, in denen sich unsere Down-Syndrom-Menschen bewegen, wenn sie älter werden. Dass sie nicht mehr so wahnsinnig viel gefordert werden. Ich habe jetzt hier ein Beispiel. Ein Vater mit 78, der seit 4 Jahren seinen Sohn mit 48, fast ja knapp 50, pflegen muss, weil die Werkstatt diesen Mann nicht mehr betreuen konnte. Die Werkstatt hat ihm vor 4 Jahren den Platz gekündigt aus Mangel an Betreuungskräften, weil dieser junge Mann, sage ich jetzt mal, eben Down-Syndrom, Demenz und dann auch noch Parkinson hat. Und die Werkstatt sah sich scheinbar nicht mehr in der Lage. Und dieser Vater mit 78 muss jetzt seinen Sohn pflegen. Wir haben hier keine Einrichtung, keine Plätze. Was soll daraus werden? Wie soll dieser Mann das schaffen? Das schafft er nicht mehr. Und jetzt fahren wir als Verein regelmäßig hin und betreuen den Sohn. Aber wir können keine 24 Stunden abdecken. Das macht es schwer. Und da müssen wir Eltern viel, viel mehr fordern, dass die Institutionen, Einrichtungen sich darauf einstellen. Da muss was passieren.
Da es für Angehörige kaum Ansprechpersonen gibt, hat Demenz Support Stuttgart 2023 die Selbsthilfegruppe On Air gestartet, die sich einmal im Monat online trifft und somit bundesweit Angehörige von Menschen mit Down-Syndrom und Demenz einlädt. Den Link finden Sie unter der Sendung.
Im Moment sind meistens Geschwister, meistens Schwestern, die eben jetzt so die Verantwortung übernehmen, teilweise auch, weil die Eltern zum Teil schon verstorben sind oder auch hochaltrig sind und den Stab weitergeben möchten und die Geschwister da automatisch fast in die Rolle reinrutschen, die manchmal auch sagen, ich bin eigentlich nie gefragt worden, ob ich das machen möchte, weil es war immer eine Selbstverständlichkeit in der Familie. Also wenn wir mal nicht mehr können irgendwie, dann musst du dich um deinen Bruder kümmern.
Auch Frau Mikeski ist bei On Air dabei.
Eltern müssen auch an die Hand genommen werden. Eltern brauchen eine Beratungsstelle, die ihnen sagt, was jetzt ansteht, wohin man jetzt gehen kann, welche Ärzte prädestiniert sind für bestimmte Dinge. Eltern müssen von anderen Eltern auch lernen, wie sieht das aus. Und das war ja auch ein Grund, weshalb ich in die Online-Selbsthilfe gegangen bin. Da bin ich ja auch eher zufällig drauf gestoßen, um einfach zu hören, wie haben andere Eltern das Thema gestemmt. Was ist bei anderen aufgefallen? Und das macht Mut, auch dann bei Ärzten nochmal auf den Tisch zu klopfen oder anzuklopfen und sagen, wir müssen das abchecken.
Gerne möchte ich Frau Dr. Teske von der Goethe-Universität fast das Schlusswort überlassen.
Was auch noch wichtig ist, dass wir uns einfach ins Bewusstsein rufen, dass Menschen mit Down-Syndrom und Alzheimer-Demenz einfach Teil unserer Gesellschaft sind. Die müssen einbezogen werden, auch in die kulturelle Teilhabe. Die können in der Nachbarschaft wohnen, also dass man sie einfach mehr so in den Fokus rückt. Und das ist keine Erkrankung nur von Kindern und Jugendlichen, sondern ja, die werden eben auch älter und werden sehr viel älter, als das früher der Fall war. Ein Glück. Und da muss umgedacht werden. Und wir dürfen sie nicht stigmatisieren und wir dürfen sie nicht in Spezialzentren abschieben, sondern wir müssen sie integrieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass wir Sie mit dieser Sendung ein bisschen für dieses große und für viele Menschen ganz neue Thema sensibilisieren und ein paar erste Handlungsimpulse geben konnten. In den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de finden Sie einige weiterführende und wichtige Veröffentlichungen, vieles davon von Frau Kuhn und Frau Dr. Rutenkröger vom Demenz Support Stuttgart, die hier sehr beharrlich wirklich unglaublich wichtige Arbeit leisten. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss noch eine Werbung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.
Ehemalige Fernsehmoderatorin und Redakteurin Sophie Rosentreter hat 9 Jahre lang ihre demenziell veränderte Großmutter Ilse gepflegt. Durch diese intensive Erfahrung wurde ihr bewusst, wie herausfordernd die Pflege älterer Menschen ist. Um Brücken zwischen Betroffenen und Pflegenden zu bauen, gründete sie die Produktionsfirma Ilses Weite Welt. Sie dreht Erinnerungsfilme für Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen, um gemeinsame schöne Momente zu ermöglichen. Verschiedene Begleitmaterialien wie Fotokarten fördern die Kommunikation über das Gesehene. Sophie Rosentreter möchte Demenz mit Leichtigkeit begegnen und mit ihren Filmen Liebe, Geborgenheit und Freude fördern, bei Menschen mit und ohne Demenz. Weitere Informationen über Ilses Weite Welt und Sophie Rosentreter finden Sie auf www.med-verlag.de.